Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas. Bei uns im Podcast dreht sich Woche für Woche alles um das große und das kleine Geld. Wir sprechen über Altersvorsorge, Geldanlage und das ganze Geschehen an den Börsen. Locker und leicht verständlich immer erklärt, damit sich das auch für Leute eignet, die noch nicht so richtig tief drinstecken und sich trotzdem aber langsam, aber sicher für das Ganze interessieren. Und in dieser Woche geht es um einen kompakten Wochenrückblick. Wir schauen mit euch zurück und erklären oder nehmen ein paar Themen heraus, was uns wichtig erschien und erscheint. Los geht's mit Netflix. Netflix hat Zahlen vorgelegt, die haben auf den ersten Blick enttäuscht, warum das so ist und warum das vielleicht auch gar nicht stimmt. Darum wird es am Anfang gehen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die anstehende Woche, denn da werden auch viele andere Tech-Unternehmen ihre Zahlen präsentieren. Dann geht es nochmal kurz um Coinbase, die Kryptobörse, die natürlich auch hier in Europa jetzt an den Börsen gelistet war, aber kurzfristig wieder runtergenommen werden sollte von den Börsenplätzen. Warum das so ist und warum das eigentlich nur alles heiße Luft war und jetzt doch nichts passiert, das erklären wir euch kurz. Dann geht es um UiPath. Das ist ein sehr interessantes Tech-Unternehmen aus Bukarest, aus Rumänien, das jetzt in den USA an die Börse gegangen ist. Mit 29 Milliarden Dollar, eines der wertvollsten europäischen Börsengänge aller Zeiten an einer US-Börse. Was das Unternehmen macht überhaupt und warum auch wir das zumindest perspektivisch echt für eine interessante Geschichte halten, das erklären wir euch auch sehr gerne. Und dann, last but not least, am Ende geht es so ein bisschen um das große Ganze. Wir gucken auf die Marktlage und auch nochmal auf ein paar Pläne von Joe Biden, die kurzfristig für einen kleinen Kursrutsch gesorgt haben am Donnerstag. Und erklären euch so ein bisschen, was in den nächsten Wochen und Monaten ansteht, was passieren könnte und warum man vor allen Dingen auch etwas Geduld haben kann und warum sich das durchaus auszahlen kann, wenn man jetzt eben nicht sofort kauft, sondern einfach nach dieser langen Rallye, die wir jetzt ja hatten in den letzten Monaten, einfach auch mal ein bisschen an der Seitenlinie bleibt und geduldig wartet, dass sich hier und da mal wieder eine bessere Einstiegsmöglichkeit ergibt. Danke an alle, die das hier regelmäßig hören. Das freut uns natürlich sehr. Wir bedanken uns bei euch nicht nur fürs Zuhören, sondern natürlich auch gerne fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen. Das ist wirklich wichtig, wenn es euch gefällt, dass ihr es vielleicht auch hier und da mal und bei Freunden und Bekannten teilt. Davon lebt der Podcast und auch unsere Arbeit. Und wir bedanken uns natürlich besonders bei all denjenigen, die das Ganze sogar finanziell unterstützen. Das könntet ihr auf promilleprozente.de tun. Da gibt es auch ein paar kleine Benefits, zum Beispiel den Einblick in unser Musterdepot oder auch ein Optionsscheinkompass, so ein bisschen Wissen rund um Optionsscheine und viele andere Dinge mehr. Ihr könnt einmalig einen kleinen Geldbetrag dalassen oder auch wiederkehren, wie gesagt, so ein Abo abschließen. All das hilft uns dabei, diesen Podcast weiter fortzuführen und unsere Arbeit zu finanzieren. Danke dafür und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Wir starten einfach. Moin Jonas, viele Grüße nach Hamburg. Wie geht's dir? Was machst du? Was macht die Lage?
Geschäftlich hier in Hamburg.
Geschäftlich, das muss man natürlich. Geschäftlich muss man jetzt betonen, ne? Weil sonst wird man gleich festgenommen und gerät in Verdacht, dass man hier jegliche Corona-Verordnung unterläuft.
Ja, ich helfe hier einem Geschäftspartner dabei, geschäftlich einen Schrebergarten zu erwerben.
Ach, guck mal, das siehst du ja, Mann. Also, wir kennen uns ja schon seit über 10 Jahren, Jonas, seit 12 Jahren, um genau zu sein. Und immer wieder für Überraschung gut. Also, dass ich dich jetzt hier im Immobiliensegment, Subkategorie Schrebergärtnerei irgendwie verortet hätte, das war mir bisher nicht bekannt zumindest.
Ja, ist für mich ein neuer Bereich. Scheint aber, was natürlich irgendwie nahe liegt, spätestens seit Corona zu boomen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Wahrscheinlich auch diese ganzen Datschen. In Brandenburg kennt man es ja, hier rund um Berlin, in der ehemaligen DDR. Da hat man ja immer alle, das haben die ja diejenigen, die in der DDR gelebt haben, dann so ein bisschen auch von den Russen übernommen. Während der DDR-Zeit, dass man eben seine Datsche hat. Das haben die Russen ja auch alle rund um Moskau dann überall, die kleinen Ferienhäuschen. Und da zieht man sich dann zurück, gerade in Zeiten wie diesen, und lässt die Großstadt sein und genießt das Grüne, die frische Luft, den See vor der Haustür, den Wald. Das hat auf jeden Fall...
Leo Tolstoi hat ja mal die Datsche als die Seele Russlands bezeichnet.
Ist auch wahrscheinlich wirklich so, ne? Und ich glaube, jetzt durch Corona, klar, hat das Ganze natürlich noch mehr Aufschwung. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich sogar, ja, zumindest wenn man privilegiert ist, da auch arbeiten kann, leben kann und man gar nicht mehr so richtig in die Stadt zurück muss. Zumindest nicht, wenn man nicht will.
Ja, voll. Du hattest ja mit deiner Frau mal über Ackerhelden, meine ich, einen Acker bewirtschaftet, ne?
Ja, aber das war keine Datsche, das war, ja, genau, so ein Stück Acker. Ich weiß gar nicht, 80 Quadratmeter oder 40, na, 80 Quadratmeter waren es wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Und da haben wir immer ganz gut Gemüse geerntet dann. Ja, das war viel Arbeit, aber hat auch Spaß gemacht.
Ja, cool. Wir haben, das ist eigentlich keine turbulente Woche hinter uns, ne? In Sachen Kryptos warst du jetzt eine turbulente Woche. Jeder hat sich gefragt, did you buy the dip?
Ja, und dann
Was heißt
ging
das überhaupt,
es
buy the dip?
bei The Dip heißt genau die Korrektur oder den Rücksetzer kaufen. Kennt man ja vor allen Dingen auch aus dem Tech-Bereich. Ja, wer das jetzt bei Kryptos diese Woche versucht hat, der hat sich so ein bisschen die Finger verbrannt, ne? Weil es ging dann einfach noch ein bisschen weiter runter. Mal schauen. Bitcoin also auf dem Weg zur Unterstützung bei 40.000 bis 42.000 Dollar. Da ist, glaube ich, der nächste Auffangbereich, mal gucken, ob der dann hält oder ob es noch weiter runter geht. Aber auf jeden Fall, genau, ging es ein bisschen turbulent dazu, aber auch an den sonstigen Märkten. Es war jetzt nicht so, dass es krass gecrashed ist oder so, aber es wird ein bisschen volatiler. Es ging immer schön drauf und runter. Konnte man ganz gut traden. Es ziehen so langsam so ein bisschen, ja, ein paar dunklere Wolken vielleicht auf am Himmel. Und es hat sich auch gezeigt, dass jetzt mitten in der Quartalssaison, in der amerikanischen Quartalssaison, sind wir ja schon, dass die Zahlen, wenn sie richtig gut sind, gar nicht mehr so viel Upside-Potenzial beinhalten, dass die Kurse da gar nicht mehr groß drauf reagieren. Und wenn sie hingegen enttäuschen, und das ist auch unser erstes Thema, nämlich Netflix, dann geht es schnell mal um 10, 12% runter.
Ja, genau. Dabei hat Netflix eigentlich von der Profitabilitätsseite richtig geglänzt, ne? Ich glaube, ein Gewinn im ersten Quartal von ungefähr 1,7 Milliarden Dollar hingelegt, auch einen Rekordumsatz geschafft für das Quartal, fast 7,2 Milliarden US-Dollar Umsatz im ersten Quartal 2021. Aber irgendwie bei den hinzugekommenen Abonnenten, da hat's gehakt.
Ja, genau. Das war so ein bisschen erwartet worden. Ich glaube, es wurden 6 Millionen neue Abonnenten erwartet. 4 Millionen sind es geworden. Und der Ausblick, der fiel auch verhalten aus. Also im jetzigen Quartal, im zweiten Quartal, werden es wohl nur 1 Million neue Abonnenten und Abonnentinnen. Und dementsprechend ja das Wachstum. Das geht deutlich zurück. Vor allen Dingen natürlich, wenn man jetzt, und das ist ja, glaube ich, bei vielen Tech-Unternehmen dann eben so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen, dass jetzt vor allen Dingen ab dem nächsten Quartal dann wirklich die Vorjahresvergleiche richtig happig werden. Denn da waren ja diese ganzen Sondereffekte durch Corona letztes Jahr mit drin. Und es wird eigentlich so gut wie unmöglich für viele Unternehmen, diese Wachstumsraten nochmal zu wiederholen. Das wird äußerst selten der Fall sein. Dementsprechend ja, kann es gut sein, dass es eben gerade im Tech-Bereich in der zweiten Jahreshälfte ziemlich schwierig wird, da die Vergleiche oder das Niveau nochmal zu halten oder zu übertreffen und ja, dementsprechend auch so ein bisschen die Luft rausgehen könnte. Und bei Netflix, naja, das ist, glaube ich, jetzt so ein Moment, wo sich der Fokus, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Also wo Netflix, glaube ich, immer mehr zu einem reiferen Unternehmen wird und gar nicht mehr so sehr dieses Wachstum der Abonnentenzahlen wichtig ist in meinen Augen, sondern vielleicht wirklich der Blick in Richtung Profitabilität oder Umsatz sinnvoller ist. Und vor allen Dingen, was jetzt die Profitabilität anbelangt, ist das ja wirklich sehr, sehr gut, was da abgeliefert wurde. Und das war ja immer das Hauptproblem, eigentlich die Achillesferse von Netflix, dass sie halt immer ein starkes Wachstum hatten bei den Nutzerinnenzahlen, aber immer noch einen großen Verlust. Und das scheint jetzt tatsächlich so langsam zu einem Ende zu kommen, was ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist.
Jo, genau. Kursgewinnverhältnis bei Netflix habe ich mal auf onvista.de nachgeschaut. Gestern liegt für 2021 bei 51 ungefähr. Also zur Erinnerung, was bedeutet das in dem Fall? Also Netflix müsste 50 Mal den für 2021 prognostizierten Gewinn 50 Mal erwirtschaften, 50 Jahre lang erwirtschaften, um die aktuelle Marktkapitalisierung sozusagen zu haben. Also das Unternehmen muss 50 Mal diesen Gewinn erwirtschaften, um sich selber auf dem aktuellen Kursniveau zu kaufen. So, also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt mit anderen zu vergleichen. Man kann Netflix jetzt nicht direkt mit einer Disney vergleichen, auch wenn da viele Leute verstärkt auf die Entwicklung bei Disney Plus schauen. Man kann es auch nicht mit Amazon vergleichen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich halte Netflix auch nicht als Einzelwert. Ja, schreibt uns gerne mal, wenn ihr Netflix haltet, wie ihr das Unternehmen zurzeit seht. Lasse, wie siehst du es? Willst du buy the dip machen bei Netflix?
Ja, ich finde es eigentlich ziemlich spannend. Ich glaube, also wenn man sich den Chart anguckt, dann stellt man fest, dass es jetzt eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr so eine recht solide Seitwärtsrange gibt, die immer zwischen $470 auf der Unterseite und ungefähr $580 auf der Oberseite rangiert. Und jetzt ging es halt wieder zurück und immer wenn es quasi an die Ober- oder an die Unterkante dieser Range ging, dann hat der Kurs reagiert und dann ging es halt in die jeweils andere Richtung. Und jetzt sind wir halt gerade wieder so ein bisschen auf dem Weg zur Unterseite. Ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten Tagen vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runter geht und wenn dann wirklich diese Unterstützung im Bereich von $470, diese Unterseite der Seitwärtsrange hält, dann wäre es für mich auf jeden Fall nicht nur charttechnisch, sondern auch, glaube ich, generell an die Story von Netflix weiterhin. Der Content von denen ist nach wie vor der beste, auch wenn der Wettbewerb im Streaming-Bereich zunimmt. Ich glaube schon, dass das Unternehmen auf jeden Fall gut aufgestellt ist und ich glaube auch daran, dass jetzt in den nächsten Quartalen oder auch in den nächsten Jahren weniger, wie gesagt, das Wachstum der Abonnentenzahlen maßgeblich ist, sondern wirklich die Profitabilität. Und da hat Netflix ja mehr als gut geliefert jetzt beim letzten Quartal und das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Seitwärtsrange erhalten bleibt, dass man, wie gesagt, vielleicht jetzt auf dem aktuellen Niveau oder ein bisschen weiter runter, wenn die Unterstützung da hält, dass das dann sicherlich ein guter Einstiegspunkt wäre und dann kann es sein, dass es eben noch eine Weile in dieser Seitwärtsrange weitergeht und irgendwann wird sie sich dann hoffentlich nach oben auflösen. Das ist ja dann ähnlich wie bei Amazon zum Beispiel das Muster, was da wahrscheinlich dann hintersteht. Und mal gucken, bei Amazon, da wird es ja jetzt ja spannend. Ich glaube, nächste Woche sind die Quartalzahlen. Das kann ja gut sein, dass Amazon dann wirklich mal nach oben wieder eine kleine Rallye startet. Wird ja von vielen Analysten erwartet. Auch da ist es ja so, wie bei vielen anderen Big-Tech-Unternehmen ja übrigens auch, dass die Aktien eigentlich durch diese Seitwärtskonsolidierung in den letzten 6 bis 9 Monaten sie eben auch wirklich wieder auf einem vernünftigen Bewertungsniveau angekommen sind, weil sie eben nach wie vor ein starkes Wachstum verzeichnen bei Umsatz und Gewinn. Und dadurch, dass die Kurse eben eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr gar nicht mehr richtig steigen, ist es dann auch eine Form von Konsolidierung oder von einer Normalisierung der Bewertung eben. Ne? Und deswegen hatten wir jetzt auch in den letzten Folgen ja immer wieder gesprochen, also wenn ich in Tech investieren würde, dann würde ich aktuell das tatsächlich bei den großen Playern machen, die eben auch schon wirklich einen soliden Umsatz natürlich und vor allen Dingen auch einen soliden Gewinn zeigen. Und das sind ja auch die Werte, die eigentlich in den letzten Wochen sehr viel besser gelaufen sind als die Momentum-Werte, wo der Gewinn vielleicht irgendwann in 5 bis 10 Jahren vielleicht mal anfällt.
Ja, genau. Also ein bisschen Risikoaversion ist da gefragt. Ich glaube, interessant wird zu sehen sein, wie die auch die Cloud-Sparte bei Amazon abgeschnitten haben wird. Microsofts Azure hat da ja sehr, sehr gut abgeschnitten. Mal gucken, was AWS nächste Woche da kommuniziert.
Ja, nächste Woche wird es generell spannend, glaube ich, ne, mit Amazon. Wer liefert denn da noch Quartalszahlen? AMD auf jeden Fall, also Advanced Micro Devices. Facebook, glaube ich, auch, ne? Ich weiß gar nicht, wie es mit Apple ist. Ja, ich habe jetzt leider die Liste hier nicht. Auf jeden Fall, nächste Woche ist es gerade im Tech-Bereich sehr viele große Unternehmen liefern da Quartalszahlen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Woche. Und mal schauen, so eine kleine Richtung in Entscheidung, in welche Richtung jetzt der Nasdaq tendiert oder nicht. Weil, ja, genau wie die anderen Indizes in den USA, am US-Markt ging das ja diese Woche immer so hin und her. Die Rücksetzer wurden eigentlich immer gleich gekauft. Aber dann war auch die Luft schnell wieder raus am nächsten Tag. Und ja, mal gucken. Also insgesamt, glaube ich, kann man sagen, weil da kommen wir auch gleich noch zu, dass die Luft so ein bisschen einfach dünner wird und dass das Potenzial auf der Aufwärtsseite einfach geringer ist als das Potenzial, mal auf der Rückabwärtsseite mal eine Konsolidierung zu sehen. Aber das wäre meines Erachtens auch jetzt nicht weiter schlimm, sondern durchaus gesund.
Ja, und großer Crash jetzt irgendwie, Rücksetzung 30% oder so, muss man ganz klar sagen,
Nee.
sind nicht abzusehen. Apple wird auch interessant sein für Berkshire Hathaway, ne? Also für Warren Buffett und Charlie Munger, wo Apple ja mit Abstand die größte Unternehmensbeteiligung ist, ne? Ich glaube, wenn man sich das Portfolio anschaut, mal die riesige Cash-Position rausgerechnet, ich glaube 140 Milliarden Dollar Cash gerade, Berkshire Hathaway, aber wenn man sich nur die Aktienpakete anguckt, dann macht Apple da, glaube ich, irgendwie 41% oder so aus. Obwohl ja immer Buffett als so tech-averse bezeichnet wurde, aber er selber bezeichnet Apple ja auch nicht als Tech-Investition, sondern als Konsumgüterinvestition, als sehr gute Konsumgüterinvestition.
Ja, übrigens, Procter & Gamble hat ja auch Quartalszahlen geliefert, sind wir ja beide investiert und hat auch überzeugt auf jeden Fall. Hat ja, sehr gute Zahlen präsentiert, sehr solide, will jetzt sogar Preise erhöhen. Auch das mal wieder übrigens auch ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Inflation. Wenn solche Unternehmen die Dinge des täglichen Bedarfs herstellen, Konsumgüter wie Procter & Gamble, eben Preiserhöhungen nicht nur ankündigen, sondern auch durchsetzen können, dann ist das auch ein klares Indiz dafür, dass wir in den USA und sicherlich auch etwas verspätet in Europa eine deutlich anziehende Inflation sehen werden im Laufe des Jahres.
Ja, genau. Wer auch super Zahlen geliefert hat, Stichwort solide Unternehmen, etablierte Geschäftsmodelle ist AT&T, gehört auch, ja, großes Telekommunikationsunternehmen, gehört auch bekannter Sender und Streaming-Anbieter HBO dazu, haben eine super Dividendenrendite, ich glaube,
Sechs
Aktienkurs
Prozent oder so, ne?
über 6%, genau. Also wir sind selber nicht investiert, machen ja ohnehin keine Anlageberatung.
Oha, Jonas, jetzt bist du weg.
Aus.
Jo, ah, jetzt bist du wieder da.
Und andererseits ist das auch einfach ein breit aufgestelltes Unternehmen. Und ist es eh aktuell eine Situation, ich meine, wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, ob wir jetzt irgendwie eine größere Konsolidierung sehen. Also eignet sich einfach aus meiner Sicht zumindest einfach nur persönliche Meinung dazu, solche Unternehmen reinzunehmen, die ganz langweilig solide Gewinne erwirtschaften, auch vielleicht sowas wie Energieversorger, dass solche Unternehmen einfach mehr Stabilität geben in einer Phase, in der Wachstumswerte eben schwächeln.
Ja, genau. Das sehe ich ganz genauso. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, auf die Marktlage. Aber vorher geht es nochmal um Coinbase. Coinbase, die große Kryptobörse, die jetzt ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon an die Börse gegangen ist, auch in Europa ja gelistet ist, auch in Frankfurt zum Beispiel. Und hier für die Europa-Listung oder die Frankfurter Listung, da gab es ein paar kleine Turbulenzen, Jonas, die für Aufregung gesorgt haben, aber bei genauem Hinsehen sich erstens als heiße Luft entpuppt haben und vor allen Dingen auch als, naja, fast schon als. Das ist schlechter Scherz, oder? Also, was war da los, Jonas?
Ja, und zwar hat die sogenannte LEI, Legal Entity Identifier Nummer, gefehlt. Das ist sowas wie der Personalausweis für Unternehmen, die als Wertpapier gehandelt werden wollen, an deutschen und europäischen Börsen. Es gibt das sogenannte Leihnummerregister, LEI-Nummerregister. Und da muss man sich für 59 Euro diese Art Personalausweis für Unternehmen beantragen. Und dann geht's los. Und Coinbase hatte das auch wohl für ein paar Firmierungen gemacht, aber eben nicht für die entscheidende, nicht für Coinbase Global. Und dann hat die deutsche Börse, dann hat die Frankfurter Börse und die elektronische Börse Xetra mitgeteilt, dass da was fehlen würde. Und dafür haben sie aber 7 Tage gebraucht, um das zu merken oder dass das aufgefallen ist, dass da was fehlt. Dann haben sie eine Woche nach IPO gesagt, so jetzt müssen wir aber am Freitag, den 23.04., den Handel einstellen. Und dann hat aber einen Tag vorher, am Donnerstag, den 22.04., hat Coinbase dann die Bewilligung bekommen, von dem LEI-Register. er hat den Personalausweis bekommen und dann ging der Handel dann doch gefahrlos weiter. Also ein bisschen hin und her, bisschen Passierschein A38 bei Coinbase. Komplette Entwarnung können wir noch nicht geben in dieser Causa, denn dieser LEI muss jährlich erneuert werden. Also wer weiß, vielleicht gibt es in einem Jahr
Hoffentlich
nochmal.
hat Coinbase das auf dem Zettel, ne?
Ja, vielleicht gibt es in einem Jahr nochmal eine Schreckensnotierung. Ich bin dann auch mal auf die Website gegangen von dem Leihnummer.de und da steht auch drauf, dass es einen Service gibt, dass bei der ersten Verlängerung das dann um 1, 3 oder 5 Jahre verlängert werden kann und dass dann auch das Leihregister dann auch erinnert, wenn es wieder soweit ist. Also vielleicht wird dann die Karte gespielt, dass aber schon für 5 Jahre im Voraus die Geschichte registriert wird.
Die
Also ganz witzig.
59 Euro bezahlt.
Genau, die 59 Euro wieder bezahlt werden. Also zum Vergleich, ein normaler Perso kostet 37 Euro jetzt für uns, für natürliche Personen, wenn ihr über 24 Jahre seid, ist dann 10 Jahre gültig. Also ein bisschen angenehmer als die jährliche Erneuerung um 59 Euro. Aber wir sind zuversichtlich, dass nach dieser bisschen witzigen bürokratischen Episode Coinbase das dann auf die Reihe bekommt in Zukunft.
Ja, das glaube ich auch. Es gab aber
Ansonsten hätte
trotzdem
ich
auch
noch
ein
ein paar
paar
Sachen.
Turbulenzen da mit dem Direct Listing auch in den USA, ne? Also es wurde ja zwischenzeitlich von einem Börsenwert von über 100 Milliarden Dollar ausgegangen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es eigentlich nur 57 Milliarden Dollar sind. Also sehr viel weniger, also fast die Hälfte nur. Das liegt natürlich sicherlich jetzt auch daran, auch dass der Kurs gerade ordentlich zurückkommt. Mit dem anfangs schon angesprochenen Rückgang bei Kryptowährungen, vor allem natürlich den Bitcoin, dass da auch so ein bisschen die Luft rausgelassen wird gerade. Aber ja, mal schauen. Also Coinbase ist auf jeden Fall ein heißes Eisen. Wer da sich investieren will, der sollte sich darauf einstellen, dass es sehr viel bergauf und bergab gehen kann. Und ja, ich ehrlich gesagt habe da aktuell noch keine richtige Einschätzung, ab was für einem Niveau man da vernünftig einsteigen könnte, sollte. Langfristig ist Coinbase sicherlich eine sehr interessante Geschichte, haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen. Aber die Risiken sind definitiv vorhanden und das ist, wenn dann nur etwas für starke Nerven einerseits und vor allen Dingen auch für, wenn dann eine kleine Position im Depot, ne? So 1% vielleicht, 1,5%, 2%, so maximal würde ich sagen, mehr nicht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das Ding wird auf jeden Fall hochvolatil bleiben und ja, ist ja logisch, dass das ganz eng an den Kryptomärkten dran hängt.
Jo, und wir hatten trotzdem noch einen anderen Börsengang von einem Technologieunternehmen, vor allen Dingen endlich mal ein Technologieunternehmen aus Europa, was wirklich meines Erachtens, alles, was ich bisher zumindest darüber gelesen habe, wirklich spannend klingt und was ich mir zumindest auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen werde, wo ich jetzt nicht direkt einsteigen werde, weil, wie gesagt, ich glaube, die aktuelle Marktstimmung ist eher vielleicht sogar konsolidierender Natur, da kann man sicherlich vielleicht auch nochmal günstiger rankommen, aber auf jeden Fall die Watchlist. Ist da schon scharf gestellt und es geht um UiPath aus Rumänien, witzigerweise. Also, das ist der größte europäische IPO oder an der US-Börse, aber also eines europäischen Unternehmens in diesem Jahr mit 29 Milliarden US-Dollar.
Ich glaube sogar generell
Achso,
der
bis
bis
sogar.
dato größte Börsengang
Also
eines europäischen Unternehmens an einer US-Börse.
noch größer als Spotify. Ich weiß gar nicht, was hatten die denn damals? Aber ja, gut, okay, wenn du das sagst, wird das wahrscheinlich stimmen.
Warte mal, das machen wir hier, das recherchieren wir hier gleich live.
Ja,
Vielleicht kriegen wir das
du
hin.
recherchierst live. Ich erzähle schon mal so ein bisschen, worum es überhaupt geht. Also am Freitag, ich glaube am Mittwoch ging es los, genau, das war der erste Handelstag. Da ging es auch direkt 23% bergauf mit dem Schlusskurs. Und aktuell am Freitag jetzt. Nur kurz vor Handelsschluss war das Unternehmen mit 26,8 Milliarden US-Dollar bewertet, also etwas weniger dann als zum Ausgabekurs am Mittwoch oder zum Start am Mittwoch. Und was macht.
Ja, da war das Unternehmen gut 29 Milliarden Dollar wert. Genau wie Spotify. Spotify war 29,6 Milliarden Dollar. Okay, also
Okay.
ähnlich.
Ja, also auf jeden Fall so auf einem Level. Und was macht UiPath? Also wie gesagt, das Unternehmen wurde in Rumänien, in Bukarest gegründet und ist ein Spezialist für AI-basierte, also künstliche Intelligenz-basierte Software-Roboter für Automatisierungsprozesse in Unternehmen, wo es vor allen Dingen um repetitive Tätigkeiten geht. Also Versicherungen, Krankenhäuser, Banken, Groß- und Einzelhandel, das sind alles so die Kunden von UiPath. Und da geht es, wie gesagt, um Tätigkeiten, die immer wieder immer gleich sind, die man, ja, wo man bisher auch oft dachte, ja, das ist zwar total eintönig, und unterkomplex, aber es ist eben auch nicht so leicht zu automatisieren und UiPath belehrt uns jetzt eines Besseren, dass es da eben doch Möglichkeiten gibt, das sehr wohl zu automatisieren, sehr viel effizienter natürlich zu gestalten und ja, und da ist natürlich dann immer gleich natürlich die Befürchtung, ah, jetzt werden ganz viele Arbeitsplätze wegfallen etc., aber ich persönlich würde es ja eher ein bisschen differenzierter sehen, dass diese Tätigkeiten, die da wegfallen, jetzt auch nicht so wahnsinnig erstrebenswert sind als Tätigkeit an sich, sondern dass es vielleicht darum geht, den Menschen dann auch so ein bisschen Freiraum zu schaffen für wirklich sinnvolle Tätigkeiten in Unternehmen.
Ja, als Beispiel wurde da zum Beispiel angeführt, die Aufnahme und Eintragung und Verarbeitung von Schadensfällen bei Versicherungen. Also wer waren die Beteiligten, wann ist das passiert, etc. Aber, ja. Das ist einfach solche Dinge ins System einzuhacken, ne?
Ja, genau. Und dann, also ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, auch in Sachen Blockchain und so weiter, dass es, glaube ich, gerade bei Banken und Versicherungen einfach unfassbar viel Tätigkeiten dieser Art ja, zu automatisieren sind und auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich automatisiert werden. Nicht nur von UiPath, sondern wahrscheinlich auch von vielen anderen Unternehmen. Und da ist halt immer die Frage, gut, viele Banken bauen ja gerade echt viele Arbeitsplätze ab. Die Frage ist halt, wie das geschieht und was vor allen Dingen dann für neue Tätigkeiten in solchen Unternehmen entstehen können, ne?
Ja, richtig. Also es gibt dann auch eine Studie zu, die man auch auf der, meine ich sogar auf der Seite von UiPath finden kann. Ich, gegebenenfalls packen wir mal den Link in die Show Notes. Da muss man aber dann seine Daten hinterlegen, auch irgendwie Telefonnummer ist auf Pflichtfeld. Müsst ihr gucken, ob ihr darauf Lust habt, das zu hinterlassen. Wir haben es jetzt erstmal nicht gemacht, aber so ein Fazit aus der Studie war, dass eben 93% der befragten Unternehmen Schulungsinitiativen für Mitarbeiter zur Verfügung stellen wollen, weil eben über 2/3 der befragten Mitarbeiter eben auch Sorge haben, dass das mittel- bis langfristig ihre Tätigkeiten wegfallen könnten. Also die Sorge davor ist groß. Ja, es ist jetzt nicht, glaube ich, nicht so schlimm wie damals zur Zeit der Industrialisierung, als die Maschinenstürmer dann die neuen Webstühle zertrümmert und verbrannt haben in Großbritannien. Aber ich glaube, die Ängste.
Auch in Schlesien, Jonas, in Schlesien, der Weberaufstand. Man erinnert sich. Können wir mal eine Folge zu machen?
Ja, sollten wir unbedingt machen.
History Spezial bei Promille und Prozente, der Weberaufstand im 19. Jahrhundert in Schlesien.
Er wird eh mal wieder Zeit für ein History
Spezial. Ja,
Tulpenblase war ja super.
Absolut. Damals. Ja, das ist auch eine der bestgeklickten Folgen nach wie vor. Obwohl es die dritte war. Von jetzt nur mehr 63, 64 Folgen von Promille und Prozente, ja. Ein absoluter Klassiker, kann man eigentlich sagen.
Aber wie gesagt, UiPath hat natürlich die Sorgen, es ist total wichtig, die Sorgen der Leute da auf dem Zettel zu haben und UiPath ist auch clever und geht das auch aktiv an und liefert da wohl auch Unterstützung mit und sagt halt, hey, diese Tools, die wir mitliefern, die Software, die wir mitliefern, die stellen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Seite, damit sie eben mehr Kapazität haben, weil sie von lästigen Routineaufgaben befreit sind. Gut, das hört sich jetzt erstmal alles charmant an. Letztlich steht natürlich dahinter die Geschichte ein bisschen berufslebenslanges Lernen. Und dass das natürlich neue Herausforderungen birgt, ist auch klar. Aber UiPath auf jeden Fall ein hochinteressantes Unternehmen. Ich würde auch sagen, auf dem aktuellen Niveau recht sportlich bewertet. Du hast es gesagt, knapp 27 Milliarden Dollar gerade. Umsatz 2020 waren gut 600 Millionen Dollar bei einem Verlust von 22 Millionen Dollar.
92 Millionen, ja. Oder? Verlust
92 Millionen Dollar, ja.
Ja, genau. Aber trotzdem Umsatzsteigerung von 81% letztes Jahr. Also ja, sehr, sehr sportliches Wachstum, das sich auch fortsetzen soll. Und ja,
aber für Rumänien einfach auch eine krasse Story, ne? Also Rumänien, Bukarest irgendwie als Tech-Hub, wenn niemand auf dem Zettel, auch Wagniskapital für Firmen oder auf Englisch Venture Capital Firmen, das hat das Land mit einem Schlag auf die Map gepackt, ne? Also super gut für solch ein Land.
Ja, total. Du hast ja auch so eine kleine Anekdote von Early Bird noch ausgegraben, ne? die da, glaube ich, auch mit investiert waren. Early Bird ist ja ein Venture Capital Fund hier aus Europa.
Aus Deutschland,
Aus
ja.
Deutschland sogar, genau.
Ja, genau. Die haben 2015 da investiert. Und da wurde einer der Gründungspartner von Early Bird, nachdem der UiPath-Chef Daniel Dines, ich hab das richtig ausgesprochen, seine Idee vorgetragen hat oder seinen Business Case vorgetragen hat, und daraufhin Early Bird da investiert hat, den Daniel Dines auch wirklich lange überzeugen musste, davon, das Geld zu nehmen, weil der total skeptisch war und misstrauisch war gegenüber Wagniskapitalinvestoren. Wieso wollen die uns überhaupt Geld geben? Was wollen die uns wegnehmen? Wie wollen die uns hintergehen? Also das war gar nicht so, dass der irgendwie das Geld mit offenen Armen annehmen wollte. Auf jeden Fall hat er dann eben 1 Million Dollar genommen, so kann man es, denke ich, ausdrücken, von Early Bird. Und dann sagte eben ein Vertrauter von einem der Gründungspartner: Early Bird, ja, seien Sie froh, dass Sie da nur 1 Million reingesteckt haben. Das versteht ja kein Mensch, was der Typ macht, was UiPath eigentlich macht. Und das liegt aber daran, dass der Daniel Dines einfach ein krasser Techie ist und keine Sales-Person ist. Also wenn man es jetzt vielleicht mal irgendwie mit Rocket Internet oder den Samba-Brüdern vergleicht, die ja sicherlich auch sehr, sehr stark in der Selbstvermarktung sind. Anders ein Daniel Dines, der das offensichtlich nicht war, was eben ja auch eben problematisch war natürlich, um Investoren ranzubekommen. Und hinzu kam, dass der ja eigentlich erstmal auch gar nicht so wirklich Investoren wollte, weil da irgendwie ein tiefes Misstrauen herrschte. Also auf beiden Seiten gab es da Schwierigkeiten, aber man sieht, jetzt ist Rumänien und Bukarest voll auf der Map von Venture Capital. Ich glaube, Early Bird hat da mittlerweile irgendwie so einen Fonds von 200 Millionen jetzt aufgelegt. Ja, für Rumänien ist es nur gut und ja, sicherlich ein Land, was das Ganze auch sehr gut vertragen kann.
Wobei man ja auch sagen muss, dass UiPath jetzt schon länger nicht mehr, also nicht erst seit dem Börsengang, sondern auch vorher schon nicht mehr in Bukarest so richtig ansässig ist, ne? Sondern ich glaube auch in New York oder was, in den USA. Also auf jeden Fall sind die, glaube ich, umgezogen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass nicht nur Bukarest oder Rumänien, sondern generell Osteuropa, also auch Kiew, Sofia in Bulgarien, Slowenien, dass da unfassbar viele gute und vergleichsweise auch günstige Programmiererinnen und Programmierer sitzen und dass da wahnsinnig viel Know-how ist und dass das eben jetzt natürlich lange Zeit so als Offshore Programmierstätten da genutzt wurde. Also westliche Firmen haben da einfach günstig programmieren lassen und mit mehr und mehr entstehen da halt auch wirklich eigene Firmen, eigene Cases, natürlich auch unterstützt durch das entsprechende Investmentkapital, was vorher vielleicht gefehlt hat. Und das ist echt eine gute Entwicklung, glaube ich. Und man kann nur hoffen, dass das dann auch dazu führt, dass es in den Ländern, vor allen Dingen den jüngeren, gut ausgebildeten Leuten, da einfach dann auch besser geht und dass nicht alle immer abwandern in den Westen und die Länder dann einfach sich gar nicht weiterentwickeln können, ne? Das ist ja echt ein großes Problem, dass das Know-how einfach da vor Ort einfach mal sich weiterentwickeln muss und nicht abwandert. Und das ist ja in dem Fall jetzt leider auch passiert, muss man ja auch sagen, ne? Also UiPath ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob, wahrscheinlich haben die noch eine Dependance in Bukarest, aber zumindest der Firmensitz ist auf jeden Fall nicht mehr dort.
Okay, aber ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Wir behalten
Ja,
das auf dem Zettel
auf die
und
Watchlist
behalten dich
packen
auf dem
und
Laufenden.
genau, wir haben jetzt mal die WKN-Nummer schon mal in die Shownotes gepackt und dann könnt ihr euch das einfach mal angucken und vielleicht auch nochmal weiter informieren. Wir werden uns da auf jeden Fall auch weiter informieren und das ist auf jeden Fall vielleicht ein echt ein ganz spannendes Ding, um da mal zuzuschlagen. Ja, zu Beginn haben wir ja schon ein bisschen über den Markt gesprochen. Insgesamt ging es diese Woche bergauf und bergab, hat sich nicht so richtig nach oben, nach unten bewegt, war immer hin und her. Am Donnerstag hat es so ein bisschen ausgesehen, als ob es da doch nach oben abging. Und dann kam Joe Biden ja mit einem kleinen Schocker in Sachen Kapitalertragssteuer, die für Millionäre in den USA deutlich steigen soll. Angeblich von 19% jetzt auf über 40% in einigen Bundesstaaten. Das hat dann zu einem richtigen Abverkauf kurzfristig geführt. Aber wie man so schön sagt und wie man ja auch so schön weiß, politische Börsen haben kurze Beine. Am Freitag ging es dann direkt wieder bergauf. Und davon mal ganz abgesehen, wie der Markt reagiert, kann man jetzt mal ganz klar festhalten, dass das absolut überfällig ist, was Joe Biden da plant. Und dass es hoffentlich mal durchgedrückt wird. Mal gucken, das ist ja auch noch nicht gesagt. Wahrscheinlich wird es wenn dann sehr viel weniger Erhöhung geben, aber selbst wenn es irgendwie 10%, 12% nach oben geht mit der Kapitalertragsteuer für die Superreichen, dann wäre das ja zumindest mal ein Anfang.
Ja, du hast irgendwie geschrieben, hier in der Recherche, würde eh nur 0,3% der US-AmerikanerInnen betreffen.
Ja, genau. Also ab einem Vermögen, glaube ich, von 1 Million oder was, dann würde ich aber schätzen und denken, dass es deutlich mehr sind eigentlich als 0,3% Amerikaner. Da wird es auf jeden Fall sehr viel mehr Millionäre geben als nur 0,3%. Aber ja, das habe ich jetzt gelesen, das muss man nochmal validieren. Auf jeden Fall so oder so wird es auf jeden Fall einen recht geringen Anteil der Leute betreffen nur. Also diese Kapitalertragssteuer soll es eben nur für die richtig hohen Einkommen dann erhöht werden. Und ja, ich meine, selbst Warren Buffett ist ja einer der reichsten Amerikaner oder auch einer der reichsten Menschen weltweit, hat ja schon oft gesagt, dass er wahnwitzigerweise weniger Steuern zahlt eigentlich als seine Sekretärin, weil er eben hauptsächlich ja Kapitalerträge hat und die so gering besteuert werden. Also da fragt man sich wirklich schon, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Von daher ist, selbst wenn Biden sich komplett durchsetzen sollte, ist das eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und es ist längst überfällig, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und Europa, dass Kapitalerträge zumindest für die Reichen, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr darum. Und das ist ja ein bisschen das Paradox. In Deutschland wird ja auch darüber gesprochen, das zu ändern. Aber da genau umgekehrt, von einem SPD-Finanzminister, der auch Kanzler werden will, Olaf Scholz, da geht es darum, nicht etwa die lang ersehnte Finanztransaktionssteuer mal einzuführen auf europäischer Ebene, sondern da geht es darum, dass man den ganzen Kleinaktionären, für die soll die Finanztransaktionssteuer gelten, also für die Leute, die wirklich für ihr Alter sparen und für die ganzen großen Finanzheinis, die da auch, was weiß ich, im Trading oder mit irgendwelchen Algorithmen die Millionen, Milliarden hin und her schieben, für die soll es dann eine Ausnahme geben und die sollen keine Finanztransaktionssteuern zahlen. Also was ist das denn für eine Perversion? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Zumal dadurch natürlich auch das Volumen dieser Steuer, also der Ertrag der Steuer natürlich viel, viel geringer ist, als er eigentlich sein könnte, weil die Hauptvolumina werden natürlich von den großen Playern da hin und her geschoben.
Ja, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die völlig verblüfft sind, dass Giro Olaf überhaupt von der SPD jetzt nochmal als Kanzlerkandidat ins Rennen geschickt wird.
Naja,
ich glaube,
er kann froh sein.
Das wird ist ohnehin sehr niedrig. Er kann froh sein, wenn er ein einstelliges Ergebnis holt. Zweistelliges Ergebnis holt.
Er kann froh sein, wenn er über die 5%-Hürde kommt, meinst du, ne? Giro Olaf. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut für ihn aus. Und Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, macht es jetzt sicherlich nicht unbedingt einfacher für ihn, ja. Er wurde ja auch so ein bisschen im Wirecard-Untersuchungsausschuss gegrillt diese Woche. Auch ein armseliges Schauspiel, sich dahinzustellen und jegliche Verantwortung von sich zu weisen. Naja, gut.
Peter Altmaier die Schuld in die Schuhe zu schieben. Da.
Ja, gut.
Aber wir stecken auch nicht drin. Wo ist eigentlich Jan Masalek?
Wo ist eigentlich Jan Masalek, wenn man ihn mal braucht?
Aufgelöst in einem Giftmüllfass oder so. Also gibt es ja die wildesten Theorien. Man weiß es nicht.
Vielleicht auch jetzt russischer Oberbefehlshaber auf der Krim oder so. Dirigiert er die neuen Truppenbewegungen? Man weiß es auf jeden Fall nicht. Naja, hast du da eigentlich schon die tolle Spielfilm-Doku auf RTL geguckt über den Fall Wirecard mit Christoph Maria Herbst als Markus Braun? Muss ich mir eigentlich noch mal reinziehen.
Das hört sich
phänomenal an.
Unterhaltsam an, ja. Mhm. Ziehen wir uns mal rein. Also, ungeschauter Filmtipp.
Ja, genau. Ein Filmtipp, den wir selbst noch nicht geguckt haben. Ja, aber um jetzt mal die Konsolidierung an den Märkten hier nochmal abzuschließen. Ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass wir so langsam aber sicher jetzt hier, dass die Luft so ein bisschen rausgeht und dass es einfach so ein bisschen vor sich hin dümpelt, mal auch ein bisschen runterkommt. Und ich persönlich halte mich einfach gerade aktuell sowieso mit Zukäufen zurück. Ein bisschen Geld auf der Seitenlinie parken, an der Seitenlinie parken. Und da wird es im Laufe des Jahres, im Laufe des Sommers, vielleicht auch im Laufe des zweiten Halbjahres sicherlich nochmal gute, günstigere Einstiegskurse geben als aktuell. Das ist meine persönliche Haltung und daran halte ich mich jetzt aktuell. Jonas, jetzt hört man dich hier wieder, wenn ich. Wo bist du? Jonas, da bist du wieder. Mensch, was ist los bei dir in der Gartenlaube? Ist das Internet weg, wa?
Genau, ja. Katastrophe. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, was die aktuelle Situation angeht. Macht es sicherlich Sinn, mal so viel erfahrene Investoren und Investoren sich anzuhören oder durchzulesen, was die so zu sagen haben. Aktuell meldet sich ein gewisser Ray Dalio, Ray R-Y und Familienname D-A-L-I-O, zu Wort. Also ja, bekannter Investor. Und der geht aktuell, wenn ihr die letzten Videos und Interviews von ihm schaut, auf YouTube, gibt er so seine Sicht der Dinge da, beleuchtet es auch aus historischer Sicht, anwachsen, ansteigen, auseinanderklaffen, der Schere zwischen Arm und Reich, Inflationsgefahr etc. Und legt dann so seine Sicht der Dinge da, wie man sich da vor schützen könne. Da geht es natürlich auch darum, um breite Streuung und möglichst vielen Assets investiert zu sein und ein bisschen Luft rauszunehmen bei Wachstumswerten. Aber das sei mal hier gesagt als irgendwie Recherche, Information zum Videotipp. Ray Dalio, sich da mal so die jüngsten Videos anzuschauen auf YouTube. Und wer sich auch in letzter Zeit, in den letzten Wochen verstärkt zu Wort gemeldet hat, ich habe seinen Namen gerade vergessen, wer hier in der Subprime-Krise hatte, ist er zu großer Bekanntheit gelangt, den Christian Bale auch gespielt hat.
Dieser bekannte Shortseller, ne?
Ja.
Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie der richtige Name hieß. Oder wie er mit dem richtigen Namen hieß. Ich kenne nur die Rolle von Christian Bale, ja. Aber der Film ist richtig geil. The Big Short, also den Wirecard-Film haben wir ja noch selbst nicht geguckt und empfehlen ihn trotzdem bei TV Now von RTL. Aber ja. The Big Short habe ich tatsächlich geguckt, du auch, glaube ich, Jonas. Und das ist tatsächlich echt ein Top-Film, der um die Finanzkrise sich dreht, 2008. Und die Hintergründe vor allen Dingen und ja wirklich, und vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, überhaupt das Verständnis aufzubauen und die ganzen Deals, die im Hinterzimmer gelaufen sind, das ist schon richtig eindrucksvoll.
Absolut. Michael Burry.
Michael Burry heißt er, genau.
Und der hat sich auch in den letzten Wochen verstärkt zu Wort gemeldet aufgrund der aktuellen Situation. Also das lohnt sich da. Da mal in die eigene Recherche.
Was hat der gesagt? Was hast du da? Kannst du da ein paar O-Töne, ein paar Sachen kurz hier teilen?
Geht es einfach auch um Raising Inflation und dass er auf jeden Fall erhebliche Gefahren für den Aktienmarkt sieht und selber eben ja, die...
Short ist.
Die Luft rausnimmt. Nee, das hat er nicht gesagt. Ich glaube, nach den ganzen GameStop und AMC-Geschichten ist man jetzt auf der Short-Seite ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, er geht da vor allem auch darauf ein, auf die Gefahr der stark ansteigenden Inflation ein. Und dass er da eben erhebliche Risiken für einen Aktienmarkt sieht. Die drücken sich natürlich irgendwie auch clever aus, sodass sie sich nie irgendwie so ganz genau festnageln können, wenn man sich auch die Kommentare beispielsweise unter den Ray Dalio Videos durchsieht, schreiben die Leute auch immer ganz witzig, oh wow, der kann da echt irgendwie so 35 Minuten füllen und um letztlich keine konkrete Empfehlung zu geben. Aber
anders als natürlich Dirk Müller, bekanntester Crash-Prophet hier in Deutschland, der einfach immer sagt, so jetzt, also morgen kracht's und bloß raus aus Aktien, rein in meinen Top-Fonds und dessen Performance einfach seit Jahren einfach so beschissen ist, dass man das Geld auch direkt einfach zum Fenster rausschmeißen kann. Das ist ungefähr genauso schlau. Der macht es ein bisschen plumper einfach, ne?
Ja, genau. Aber es ist ja eigentlich wie immer, wenn man jetzt auch sagt, ja, Konsolidierung und so weiter, das heißt ja gar nicht, also aus meiner Sicht zumindest, natürlich, das heißt auch überhaupt nicht, dass man jetzt irgendwie verkaufen soll und nichts mehr machen soll oder seine Sparpläne einstellen soll, überhaupt nicht. Denn langfristig bleibt das Umfeld für Unternehmensbeteiligung einfach super gut. Es zeigt einfach nur, dass es zeigt einfach, oder was heißt, es ist immer so gewesen, dass wenn der Hype bei Retail-Investoren, also bei Privatanlegern groß war, dann ist einfach die Neigung in diesem ja, Umfeld groß, Penny-Stocks zu kaufen, zu hohe Risiken einzugehen, zu Einzelpositionen zu hoch zu gewichten. Und deswegen kann man eigentlich nicht oft genug sagen, dass man einfach breit gestreut anlegen muss in verschiedenen Sektoren, verschiedene Länder, in am besten Tausenden von Aktien via ETF zum Beispiel, weil einfach zu viele Menschen aufgrund der Verlockung des kurzfristig schnellen Geldes dann doch erhöhte Risiken eingehen. Und das wird auch jetzt wieder der Fall sein, dass man sich das immer weiter angehört hat, ja, ETF und so weiter und ja, mal Einzelwerte nicht mehr als irgendwie 6-7% maximal und dann auch nur von ganz etablierten Unternehmen. Aber du wirst wieder Zehntausende Leute haben,
die
eben trotzdem das Risiko einfach trotzdem nicht vernünftig verteilt haben. Und wir sind einfach in der Situation, dass das Risiko jetzt steigt, dass man mit so einem Vorgehen dann auf die Fresse fliegt. Ist so.
Ja, genau. Und ich glaube auch so einfach so eine Grundregel, ne? Die ganzen Sparpläne kann man einfach einstellen, da würde ich auch gar nichts dran machen. Wenn es aber darum geht, jetzt quasi Einzelwerte zum Beispiel mal zu kaufen, einzelne Positionen nachzukaufen, einzukaufen, dann empfiehlt es sich immer einfach in den schwächeren Wochen und Monaten zuzuschlagen und jetzt nicht, nachdem wir irgendwie im Dow oder im S&P oder auch beim DAX ja irgendwie monatelang Rallye hatten, eigentlich seit November mit kleineren Rücksetzern zwischendurch, aber eigentlich seit einem halben Jahr geht es nur nach oben, wie an der Schnur gezogen und es ist einfach völlig überfällig, dass es mal wirklich nicht über ein paar Tage oder Wochen, sondern vielleicht auch wirklich über ein paar Monate mal wieder runterläuft. Und dementsprechend, das sind dann die Phasen, wo man dann mal wieder nachdenken kann, mal einzelne Aktienpositionen nachzukaufen oder einzusteigen oder aufzustocken, wie auch immer. Aber auf dem jetzigen Kursniveau verpasst man da, glaube ich, gar nichts, sondern die Kurse werden definitiv zurückkommen. Und da kann man einfach geduldig sein. Geduld ist auch eine wichtige Tugend im Leben insgesamt und an der Börse ganz besonders.
Ja, es gab mal so einen berühmten Ausspruch von auch jemandem, der es irgendwie wissen muss, Baron Nathan Rothschild, der gesagt hat, I never buy at the bottom and I always sell too soon. Also so ein bisschen jeder zweite Privatanleger und man selber auch würde sagen, ja, story of my Anleger life. Ne? Ich kauf nie ganz unten und ich verkaufe immer zu früh. Aber letztlich soll das ja heißen, man schafft es nicht, das Timing. Niemand hat die Glaskugel, so, ne? Also, und einfach konsequent an einer Strategie festhalten und das einfach risikobreit streuen und buy and hold und Ruhe bewahren und sich nicht verrückt machen lassen, ne? Das ist einfach ganz wichtig.
Genau, kommen wir zum allerletzten Thema, das ist eigentlich nur so ein ganz kleiner Mini-Schwenk hier noch zum Abschluss. VW hatten wir jetzt ja öfter auch mal gesprochen, Jonas, und da hast du jetzt noch ein paar aktuelle News zum Thema Batterien. Porsche, die VW-Tochter, plant auch nochmal eine eigene Batteriezellenfabrik.
In Tübingen, ja.
Oh Mensch, bei Boris Palmer um die Ecke da.
Ja, Tübingen, schöne Studentenstadt, richtig grün und demnächst soll da eine Porsche-Batteriefabrik für Hochleistungszellen entstehen. Also der VW-Konzern gibt richtig Gas, was die Eigenproduktion von Batteriezellen angeht. Bisher gibt es da ja keinen deutschen Player und auch keinen europäischen Player. Der Markt ist ganz klar asiatisch dominiert. Ich glaube, der größte Player ist Panasonic aus Japan. Und dann kommen zwei chinesische, BYD, Build Your Dreams und CATL.
Dann kommt Audi, LG. LG Chem, glaube ich, auch noch aus Südkorea. Ne? Aus
Südkorea, genau. Die haben auch ein Werk in Polen. Da kauft Audi und Daimler zum Beispiel. Aber dies hat ja im März die Strategie für den VW-Konzern ausgeweitet und da sind ja 6 europäische Batteriezellfabriken des VW-Konzerns geplant bis 2030. Also da soll richtig auf die Tube gedrückt werden. Und ja, eine davon soll jetzt eben in Tübingen gebaut werden, hat Porsche-Chef Oliver Blume gesagt. Und meinte ganz selbstbewusst, genauso wie wir sehr erfolgreich Hochleistungsverbrenner entwickelt haben, wollen wir jetzt auch bei den Hochleistungsbatterien ganz vorn dabei sein. Okay, also ja, kann man sagen, an die asiatische Konkurrenz, die ja sehr etabliert ist. Also VW muss und wird da aber auch Gas geben, ja.
Ja, aber das Interessante wird jetzt eben der Technologiesprung sein, weil bisher waren es ja primär Lithium-Ionen-Akkus oder Batterienzellen. Da sind die Asiaten eigentlich uneinholbar vorne. Das bringt auch nichts mehr, da groß in die Technologie einzusteigen. Aber die nächste Batteriegeneration, und das sind ja vielleicht dann eher Feststoffzellen-Batterien, die werden interessant. Da werden die Karten erneut gemischt. Und da ist ja VW auch an QuantumScape beteiligt. Das ist ja eines der führenden Startups da weltweit aus den USA. Mittlerweile auch börsennotiert. Die ging ja auch, wurde auch gehypt. Auch so ein SPAC-Börsengang war das im letzten Jahr. Die Aktie ist wieder sehr schön zurückgelaufen. Das ist wie so ein Paradebeispiel von einem Hotstock, der jetzt ganz gut abverkauft wurde. Aber das ist tatsächlich auch ein Unternehmen, glaube ich, was ich mir zumindest mal auf die Watchlist packen werde. Denn wenn es da... QuantumScape.
weil ich glaube, das ist wirklich ein Investment, was sinnvoll wäre, vielleicht jetzt nicht sofort aktuell aus den genannten Gründen, aber wenn sich das mal wieder noch ein bisschen weiter konsolidiert hat und so weiter und auch wirklich nachweislich die Technologie da richtig durchstartet, dann könnte das echt ein guter Player sein. Und VW ist da mit einem großen Anteil beteiligt und hat vor allen Dingen auch Zugriff auf die Zellfertigung und so weiter.
Ja,
Ja.
also VW gut aufgestellt.
Ja, aber jetzt noch das kleine Aber, und da bin ich ganz gespannt, nicht nur bei VW, sondern bei vielen Automobilkonzernen. Es läuft ja anscheinend sehr, sehr rund, was so das Geschäft anbelangt, vor allen Dingen natürlich auch in China. Das ist jetzt auch ja, für alle diejenigen, zu denen würde ich mich jetzt auch zählen, die eigentlich gehofft hatten, dass durch Corona mal irgendwie das Konsumverhalten mal ein bisschen hinterfragt wird und dass es vielleicht danach nicht direkt so weitergeht, wie es vorher aufgehört hatte mit dem ganzen Konsum, mit den Umweltzerstörungen und so weiter und so fort. Ich glaube, all diejenigen müssen sich jetzt leider eines Besseren belehren lassen, denn nicht nur in China, sondern auch in den USA und wahrscheinlich auch in Europa, sobald das hier mit dem Impfen richtig vorangegangen ist, wird es wahrscheinlich nicht nur genauso weitergehen, wie es vorher aufgehört hat, sondern noch viel stärker weitergehen. Und die Leute konsumieren und reisen und ja, wie die Bekloppten. Ja, kurzfristig gut für die Automobilhersteller. Das Problem ist vor allen Dingen, und das wird jetzt richtig spannend auch in der Berichtssaison, welche negativen Auswirkungen auch dieser Chipmangel, dieser Mangel an Mikrochips hat. Der soll sich angeblich, wenn man Intel Glauben schenken kann, noch 2, 3 Jahre hinziehen. Und wenn dem wirklich so sein sollte, ja, dann wäre das auf jeden Fall ein ziemlicher Dämpfer für viele Automobilhersteller. Daimler zum Beispiel hat jetzt ja sogar wieder Kurzarbeit angemeldet, aus Mangel an Teilen, also aus Mangel an Mikrochips. Die können gar nicht genug Autos bauen, wie sie eigentlich verkaufen könnten. Und die Mitarbeiter müssen da teilweise in Kurzarbeit. Bei Daimler kann man natürlich direkt denken, liegt das jetzt wirklich am Mangel an Mikrochips oder ist es nur wieder eine Strategie, um möglichst viel Geld vom Staat zu kassieren und dann die Gewinne zu steigern, die Kosten zu senken und die Dividende für die Aktionäre zu erhöhen.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Ein Schelm, der Böses denkt, ja. Ne? Jonas, du als, na, du bist ja nicht bei Daimler Aktionär, ne?
Nein.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Du hast ja auch Barrick Gold vorbildlich aus dem Depot geschmissen, jetzt, wo es richtig abgeht bei Barrick Gold.
Aber
Also
ja,
wirklich,
aufgrund der Nachhaltigkeitsansage,
ja,
ciao.
also die hat man wirklich, du kriegst das gelbe Sonnenblümchen hier oder was ans Jackett geheftet jetzt hier als nachhaltigster Anleger der Woche oder so.
Ja, wäre ich fast rot, so wie Barack Obama damals, das sehr unangenehm war, als er den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. So, ja. Wobei das sicherlich nicht dieselbe Tragweite hier hat, das gelbe
Ja,
Sonnenblümchen für mich.
stell dein Licht nicht unter den Scheffel hier, ne? Ja, Aktie der Woche hatten wir jetzt eigentlich, haben wir ja normalerweise als Kategorie hier noch drin. Man muss sagen, und das ist ein bisschen langweilig, aber ja, wenn es jetzt nur darum geht, welche Aktie bei uns im Depot in dieser Woche oder in der letzten Woche, in der vergangenen Woche am besten gelaufen ist, dann müssen wir leider oder eigentlich letztendlich eine Wiederholung aus der letzten Woche machen, ne?
Trommelwirbel für BioNTech.
BioNTech. Immer wenn man denkt, es geht nicht noch weiter hoch, also unfassbar diese Rallye. Wie viel Prozent jetzt in 4 Wochen? 40, 50, 60%? Ich habe da mittlerweile den Überblick verloren. Auf jeden Fall die letzte Woche allein nochmal 15% nach oben. Ja, meine Aktie ist, glaube ich, jetzt deutlich dreistellig im Plus und meine Optionsschein habe ich verkauft. Auch einen Tick zu früh, aber ja, man kriegt ja nie den perfekten Zeitpunkt hin.
Ja,
Und
denk an Nathan Rothschild.
ja, genau.
Always sell too soon. Ist okay.
Ja, mein Gott, und außerdem 160% Gewinn mit dem Optionsschein innerhalb von 4 Wochen. Also vor 4 Wochen hatte ich den gekauft oder 5 Wochen. Also man kann da mehr als zufrieden sein. Da will ich mich auch gar nicht beschweren. Also nach wie vor tipptopp, Mega-Aktie, halte ich sehr viel von. Aktuell würde ich einen Einstieg jetzt erstmal aufschieben. Auch da, man sieht ja auch im Chart, BioNTech und auch andere Biotech-Unternehmen sind sehr volatil. Also nach so einer Rallye wie jetzt, geht es immer schön wieder ganz gut nach unten. Auch der nächste Rücksetzer kommt bestimmt, der könnte auch in Kürze kommen und da könnte man vielleicht sogar mal wieder auf einen Rabatt von 20, 30% hoffen. Und dann, wenn dem aber so ist, werde ich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal
Ja, wir bleiben bei
nachlegen.
BioNTech ja auch am Ball und halten auch hier
Ja, also die
unsere
Aktie wird
Hörerschaft
da,
auf dem Laufenden.
ja, das auf jeden Fall. Und auch bei der Aktie halte ich, ja, bis auf alle
Ja, da
Ewigkeit
verkaufe ich
quasi,
auch
da
gar nichts.
verkaufe ich keine einzige Aktie. Das Ding wird in 10 Jahren ein Vielfaches wert sein. Das ist einfach ein
No
Tip-Top.
financial advice.
Mega, ja, genau. Ja, aber also, es ist auf jeden
Persönliche
Fall
Meinung, ja.
meine persönliche Meinung und das Unternehmen ist einfach so tip-top aufgestellt und geführt. Also, ja, das ist wirklich meine absolute Lieblingsaktie. Aktie gerade. Und wie gesagt, ja, auch die große Hoffnung, mal gucken, wann wir dann hier eine kleine Impfeinladung bekommen werden. Wenn es BioNTech wird, wäre ich natürlich sehr zufrieden, wobei ich auch mir alles andere reinballern würde, auch Sputnik und AstraZeneca und Moderna und was es da nicht alles gibt.
Ja, dann kannst du mal wieder in die Kita gehen lassen.
Ja, das wäre schön. Bei uns in der Kita sind sogar eigentlich alle geimpft, aber die Kita hat zumindest für uns trotzdem geschlossen. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das war es, glaube ich, auch schon. Wir wollen noch zum Musterdepot sagen, wir haben uns da jetzt aktuell mit Updates so ein bisschen zurückgehalten. Wie gesagt, auch aufgrund der Einschätzung, dass man da jetzt zurzeit eh nicht viel verpasst mit Aktienkäufen, sondern eh gut beraten ist, wenn man so ein bisschen abwartet einfach. Und wir wollen aber nichtsdestotrotz, glaube ich, Jonas, trotzdem mal in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen mehr Zeit reinstecken, das Ganze ein bisschen überarbeiten, updaten. Nicht nur was neue Titel anbelangt, sondern auch generell so ein bisschen den Aufbau da verändern und umbauen und erweitern. Das ganze Thema Blockchain, Krypto wollen wir eigentlich nochmal integrieren auf euren Wunsch hin. Also da könnt ihr auf jeden Fall noch dann auf ein paar Updates freuen. Und wir entschuldigen uns ein bisschen, dass wir da in den letzten Wochen jetzt nicht so ganz aktiv waren. Das ist auch ein bisschen dem Zeitmangel hier geschuldet gewesen.
Genau, wir hoffen, dass ihr, wenn ihr das Sonntag hört, jetzt ist ja Samstagabend, ja, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und bleibt einfach ganz ruhig, was euer Depot angeht, vor allem, wenn ihr breit gestreut unterwegs seid. Das ist wirklich das A und O in diesen Zeiten.
Ja, macht euch eine schöne Woche, genießt die Sonne, geht nach draußen, ja, beachtet natürlich die Ausgangssperre, die jetzt kommt, vielleicht hier und da, genießt das Leben, ja. Und holt euch einfach eine Schrebergartenlaube wie Jonas. Bei Jonas am besten. Also wenn ihr euch in Sachen Schrebergarten...
Ich habe mir ja gar keine geholt.
Ja, ich weiß, aber wenn ihr euch... Also ich will jetzt ja hier natürlich auch nochmal Werbung in eigener Sache machen. Oder für dich eigentlich viel mehr, Jonas. Also ja. Für alle Leute, die jetzt wirklich ein Schrebergarten-Investment machen, Jonas Schier ist euer Mann. Da werdet ihr top beraten einfach, ne? Kann man sagen. Mit einem kleinen Augenzwinker natürlich gemeint hier.
Also, danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
Jo, bis dann. Viele Grüße nach Hamburg, Jonas. Ich freue mich übrigens, wir haben uns seit Februar nicht gesehen, ne? Ist dir das eigentlich klar?
Ja.
Das ist eine Katastrophe eigentlich. Also man kann es nicht anders sagen.
Wir sehen uns im Mai. Ich vermute, wir sehen uns am... Ich meine, wir werden uns am 6. Mai sehen. 6. Mai, Lasse. Nehmen wir zusammen auf und trinken Whisky. Ich habe übrigens Whisky getrunken hier. Glenelachie 12 aus dem Madeira-Fass.
Oh, ich habe auch einen Whisky getrunken. Ich habe vorhin ja auch die Flasche hier... Audio-Podcast wirksam aufgemacht. Ich hoffe, das hat man gehört. Ja. Das ist ein ganz fantastischer Tropfen hier schon wieder. Also Glenmorangie ist ja einer meiner Lieblingsdistillen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, hier diese ganzen Abfüllungen von der Scotch Malt Whisky Society zu trinken. Diese ganzen Single-Cask-Abfüllungen. Und ich habe heute tatsächlich auch wieder einen Glenmorangie im Glas aus einem First Fill Barrique. Es schmeckt fantastisch. Man kann es nicht anders sagen. Aber auch wieder sportliche 61,8% Alkohol.
Puh, da bin ich ja richtig, wie soll ich sagen, lighthearted oder mit 48%.
Ja, das ist ja halt die Fassstärke, aber das macht natürlich auch das Aroma aus. Ne? Das schmeckt einfach natürlich wirklich viel besser, als wenn da so viel Wasser drin ist.
Ja, wir hoffen, dass ihr euch auch was einschenkt. Also trinkt einfach das, was ihr möchtet.
Genau. Und euch eine schöne Woche, ne? Bis dann, bis nächste Woche. Wir freuen uns.
Hau rein. Bis dann, ciao.